Wir wollen aufschlagen Johannes 5. Johannes Kapitel 5, Vers 39 bis 47. Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist's, die von mir zeuget. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmet mich nicht an. So ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen, den werdet ihr annehmen. Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet? Und die Ehre, die von Gott allein ist, suchet ihr nicht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, der Mose, auf welchen ihr hoffet. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben, so ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Bis hierher. Wir sind ja in der Seelsorge Jesu. In diesen Tagen nach dem Johannesevangelium. Und ich möchte gleich zum Anfang sagen, ich war, als ich mich mit diesem Text beschäftigt hatte, auch in der Seelsorge Jesu. Und da ist mir so vieles aufgegangen. In der Seelsorge Jesu, da werden wir tiefer geführt. Da werden wir hineingeführt in die Erkenntnis Jesu Christi, dass wir ihn recht erkennen. Nun, unser Text, Kapitel, ist der Schlussabschnitt der Erzählung von der Heilung des 38-jährigen Kranken am Teich Bethesda, wie der geheilt worden ist. Das war der Anlass zu dieser wichtigen Sprache unseres Heilers. Der ihn geklagt hatte, dieser Kranke: Herr, ich habe keinen Menschen. Und diese Wundertat geschah am Sabbat, wo kein Jude auch nur eine Tasche getragen hat. Und da trägt der geheilte Lahme sein Bett durch die Straße. Unerhört. Das war dann Zündstoff für Pharisäer und Schriftgelehrte. Der Konflikt vertieft sich aber noch viel mehr auf den Hintergrund ihrer Denkweise. Die Denkweise der Pharisäer und Schriftgelehrten, ihrer Gottvorstellung, ihres Glaubens, der Hintergrund ihrer Schriften und Religion war wesentlich anders als das Reden Jesu. Das lesen wir einige Mal, dass das Volk gestaunt hat, denn er predigte anders, nicht wie die Schriftgelehrten, sondern viel gewaltiger. Jesus sagt deshalb Wunderbares, Unerhörtes, noch nie Dagewesenes. Er erhebt den eindeutigen Anspruch, dass er der Menschensohn sei. Das Wunder, das dem gelähmten Mann widerfuhr, war ein Zeichen dafür, dass Jesus der Messias ist. Jesaja sagt von der Zeit des Heils, dann werden die Lahmen springen. Und Jeremia sagt, dass die Blinden und Lahmen heimgeholt werden. Wiederholt erhebt Jesus den Anspruch, er werde die Toten auferwecken. Im Alten Testament kann nur Gott Tote erwecken. Das lesen wir in 5. Mose 32, Vers 39. Der Herr tötet und macht lebendig. Das kann nur der Herr. Erst wenn wir diesen Hintergrund recht gesehen haben, den jüdischen Hintergrund, dann verstehen wir, warum Jesus mit so fester Klarheit verkündigt, es seien Zeichen geschehen, die das Zeitalter Gottes verkündigen, wie er sich beruft auf den Vater, der ihm Macht gegeben hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun. In diesem Kapitel, Vers 20, wir wollen einmal zurückschlagen, Vers 20, sondern nur, was er sieht, den Vater tun. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Vers 20. Die Werke, die mir der Vater gegeben hat. Liebe Freunde, aus dieser großen Geistesschlacht Jesu sagt er unter anderem das große Wort, das uns beschäftigen darf. Suchet in der Schrift. Denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist's, die von mir zeuget. Vers 39. Und damit kommen wir hinein in die Seelsorge Jesu. Beachten wir die Aufforderung Jesu, suchet. Das müssen wir uns sagen lassen. Ganz persönlich in der Seelsorge Jesu. Dreierlei über das Suchen möchte ich sagen. Erstens, wo wir suchen sollen. Wo? Was wir suchen wollen sollen. Und wie wir suchen sollen. Wo wir suchen sollen, in der Schrift. In der Schrift ist viel die Rede vom Suchen. Es gibt allerlei Suchen in der Heiligen Schrift. Gutes Suchen und Böses Suchen. Zum Beispiel suchet, was droben ist, da Christus ist. Suchet, der Teufel sucht, welchen er verschlinge, Böses suchen. 1. Petrus 5, Vers 8. Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Lukas 24, Vers 5. Verschiedenes Suchen. Man kann den Lebendigen bei den Toten suchen. Ein vergebliches Suchen. Der Herr Jesus aber fordert uns auf, zu einem ganz bestimmten Suchen, wenn er sagt, suchet in der Schrift. Wo sollen wir suchen? Das ist unser erster Abschnitt. Freunde, Seelsorge, die nicht ins Wort hineinführt, führt in die Irrlehre hinein. Merket es euch einmal. Seelsorge, die nicht ins Wort hineinführt, die führt in die Irrlehre. Es gibt eine falsche Seelsorge. Wissen wir das? Das ist schmerzlich. Es gibt nicht nur eine falsche Verkündigung, sondern viel gefährlicher ist die falsche Seelsorge. Wo ein Seelsorger die Menschen an sich bindet, anstatt an Jesus. Deshalb das Suchen in der Schrift. Der Herr Jesus weist in seinem seelsorgerlichen Gespräch hinein in die Schrift. Das Gebiet, in dem wir suchen sollen, ist die Schrift, die Heilige Schrift, die Bibel Alten und Neuen Testaments. Das Neue Testament ist im Alten Testament versteckt, darf ich es einmal so sagen. Aber das Alte Testament ist im Neuen aufgedeckt. Martin Luther sagt, Christus muss zuvor im Evangelium gehört werden. Alsdann kannst du sehen, wie fein das ganze Alte Testament auf Christus allein stimmt. Und reimt sich so fein, dass der Mensch sich muss im Glauben gefangen geben. Und inne wird, wie wahr das sei, das, was Christus in Johannes 5, Vers 46 sagt. Also in unserem Kapitel. Johannes 5, Vers 46. Sagt Luther. Mose hat von mir geschrieben, wenn ihr demselben glaubtet, dann glaubtet ihr auch mir. Darum lasst uns hüten vor allen Lehren, die Christus nicht lehret, schreibt Martin Luther. So sagt Jesus Christus von drei Zeugnissen in unserem Kapitel. Wir wollen noch etwas zurückschlagen dann. Das erste Zeugnis, das Zeugnis der Schrift. Vers 39. Dann das Zeugnis Johannes des Täufers, Vers 33. Ihr schicktet zu Johannes und er zeugte von der Wahrheit. Und das Zeugnis der Werke, der Wunder, die der Vater ihm gab, in Vers 36. Ich aber habe ein größeres Zeugnis, denn des Johannes Zeugnis, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. So sagt Jesus Christus selber, von diesen drei Zeugnissen. Davon sagt Jesus, ein anderer ist's, der von mir zeuget, nämlich Gott selber ist's. Der Vater ist's, der von mir zeugt. Gott des Vaters Zeugnis ist wahr und echt, denn die Wunderwerke, die er mir gegeben hat, die zeugen von mir. Und ihr habt sein Wort nicht in euch wohnen, denn ihr glaubet nicht. Das muss der Herr Jesus feststellen. Ihr habt sein Wort nicht in euch wohnend. An euch läuft ja das Wort Gottes hinunter, wie das Wasser am Marmor. Das Wort Gottes kann nicht in euch wohnen. Das kann nur der Herr Jesus so sagen. Und dann wollen wir beachten, 14 Mal in diesem Kapitel sagt der Herr Vater. Mein Vater, mein Vater, mein Vater. 14 Mal. Der Sohn beweist seine Hoheit, dass er sich völlig dem Vater unterstellt. Der Vater allein ist mächtig und vermögend, nicht ich, nicht ich, sondern der Vater. Das geht wie ein roter Faden durch. Wir wollen zurückschlagen in diesem Kapitel, Vers 17. Mein Vater wirket bisher und ich wirke auch, Vers 17. Vers 19, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Vers 20. Der Vater aber hat den Sohn lieb. Vers 21. Der Vater macht Tote lebendig. Ach, was hat er doch für einen Vater, einen wunderbaren Vater. Haben wir ihn auch? Unser Vater in dem Himmel. Unser Vater. Das ist nicht eine papierene Hoffnung. Hier ist die Hülle, die der Mensch gewordene Gottessohn trägt, ganz dünn geworden. Hier schimmert etwas durch von der Herrlichkeit. Durch diese Niedrigkeit des Sohnes hindurch. Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Suchet in der Schrift, ihr meint, ihr habt schon alles, und sie ist's, die von mir zeugt. Wisst ihr, wie es mir gegangen ist mit diesem fünften Kapitel? Das hat mich interessiert. Die Heilung des 38-jährigen Kranken, das hat mich interessiert. Aber was hintendrein kam, ich bin mir vorgekommen wie einer, der ein Spargel isst. Er beißt die weiche Spitze weg und was zägigst legt er auf die Seite. Was geschehen ist, das Wunder, ja, das nehmen wir. Aber was nachkommt, das Schwere, was hinterdrein kommt, und das ist gerade das Wichtigste. Das, was hinter dem Wunder und hinter der Heilung kommt, das legen wir weg. Das hellste Licht aber fällt von der weniger anschaulichen Rede auf die Hoheit unseres Herrn. In diesem Kapitel wird uns auch das ganze Elend gezeigt und die Niedrigkeit und die Heilandsbedürftigkeit. Und weil wir so in der Niedrigkeit und in der Heilandsbedürftigkeit leben, deshalb haben wir hier ganz besonders aufzumerken, was der Herr in seiner Herrlichkeit uns sagt. Heilig ist die Schrift, wegen ihrem Inhalt, denn sie ist das Wort Gottes, die untrügliche Quelle der Wahrheit. Und heilig ist die Schrift wegen ihrem Einfluss und wegen ihrer Kraft. Wenn wir unsere Bibel zur Hand nehmen, müssen wir wissen, A, dieses Buch hat seinen Ursprung bei Gott. Aufschlagen bitte, 2. Timotheus 3, Vers 16. Zwei ganz wichtige Bibelstellen, sage ich jetzt. 2. Timotheus 3, Vers 16. Wer es hat, darf es lesen.
Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit.
So. Habt ihr unterstrichen, von Gott eingegeben? Dieses Buch hat seinen Ursprung bei Gott. 2. Petrus 1, Vers 21. Wer hat aufs Lesen? So, von Gott, getrieben von dem Heiligen Geist. Zwei wichtige Stellen, die müssen wir auswendig wissen. Für Jesus war die Heilige Schrift so unantastbar, dass er auch den Buchstaben für unantastbar hielt. Lukas 16, Vers 17. Wer hat aufs Lesen? Lukas 16, Vers 17. So, es ist leichter, dass Himmel und Erde vergeht, als ein Buchstaben vom Gesetz. So genau nimmt der Herr Jesus, dass er auch den Buchstaben für unantastbar hält. B. Dieses Buch hat die größten Segensspuren hinterlassen. Durch dieses Buch kamen Menschen zu neuem Leben und wurden ganze Völkerschaften erneuert. eine ungeheure Kraft in dem Buch. Die Schrift, sagt der Herr. Seht, die Heilige Schrift erweist sich als Kraftwirkung. Da saß in der Kirche ein Mann und machte Notizen. Der Redner, der fragt einige Leute, was das für ein Mann gewesen sei. Kaum hat er ausgeredet, da stand der Mann vor mir, so erzählt der Prediger. Und dann sagt dieser Mann, ist das wahr, was Sie in der Predigt gesagt haben? Der fragt zurück, haben Sie Zweifel? Ja, dann gibt es auch für mich einen Weg. Ich habe in vielen Versammlungen den Menschen den Glauben aus dem Herzen gerissen. Mit großer Unruhe gehe ich jetzt durch mein Leben. Ich finde keine Ruhe mehr. Und das Wort Gottes hat mich heute ergriffen. Das allein kann mir geben, was mir fehlt. Ich sagte ihm das Wort, berichtet der Prediger. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Was ist das für eine Kraftwirkung, die so einen harten Menschen herumholt? Da können wir Menschen mit so einem Menschen diskutieren, bis der Mund ausfranst und wirkt nichts. Und dann kommt das Wort Gottes und wirft so einen Menschen um. Kraftwirkung der Heiligen Schrift, des wunderbaren Gottes. Die ganze Bibel wird von einem Geist durchweht. Vom Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 4. 1. Korintherbrief, wir wollen ihn aufschlagen. Kapitel 12, Vers 4.
Es gibt mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist.
So. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Die Bibel. Deine Bibel bleibt ewig gültiges Gotteswort. Diese Heilige Schrift in ihrer Gesamtheit ist es also, in der wir suchen sollen. Wo suchen? Nicht irgendwo, sondern in der Schrift. Zweitens, was wir suchen sollen. Was? Es ist eine betrübende Tatsache, dass heute unzählige kein Wort Gottes mehr lesen. Ich habe gedacht, wenn jetzt eine Volkszählung ist und in dieser Volkszählung ist eine Rubrik drin zum Ausfüllen mit der Frage, wie oft hören Sie das Wort Gottes? Oder lesen Sie noch die Bibel? Dann werden wir erschüttert feststellen, wie trostlos es in dieser Beziehung in unserem Volk aussieht. Wie viel sind heute dem Hören des Wortes Gottes entwöhnt? Freunde, man diskutiert liebes Wort. Aber man hört nicht. Ist mir immer wieder ein Anliegen im Blick auf unsere Hauskreise. Wird auch bloß diskutiert über so, geschwätzt, nunter geschwätzt. Ich mein halt und nach meiner Meinung und als ob das wichtig wäre, was ich meine. Ich denke jetzt gar nicht zuerst an die, die der Kirche den Rücken kehren. Oh nein. Ich denke an die, die noch kirchlich und christlich sind. Wie wenige von den Getauften und Konfirmierten sind doch regelmäßige Bibelleser. Suchet in der Schrift, sagt der Herr Jesus. Wisst ihr, unser Zeitgeist ist antibiblisch. Das moderne Zeitungswesen und die modernen Medien haben die Bibel verdrängt. Da ist eine Leiterin einer Mädchengruppe vom CVJM. Die kann nicht an diesem Abend kommen. Es kommt im Fernsehen ein interessantes Thema. Da fällt der Abend aus. Christlich? Der fällt christlich aus. Weil ein interessantes Thema kommt im Fernsehen. Merken wir etwas? Den Juden bedeutete die Heilige Schrift alles. Und dennoch erkannten sie Christus nicht, als er kam. Ich frage mich immer wieder, was war denn da falsch? Die kannten doch ihre Bibel. Und erkannten Christus nicht, da muss doch etwas falsch gewesen sein. Wir sehen uns hier der erstaunlichen Tatsache gegenüber, dass die besten Bibelkenner Menschen mit der größten Hochachtung vor der Heiligen Schrift, Menschen, die unausgesetzt und peinlich genau in der Heiligen Schrift lasen und Jesus Christus zurückgewiesen haben. War die Situation der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Peinlich genau geachtet auf das Wort und Christus zurückgewiesen haben. Eins ist sicher, sie lasen die Heilige Schrift auf falsche Art. Vers 38. In unserem Kapitel, Vers 38. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnend, denn ihr glaubet dem nicht, den er gesandt hat. Eine schwere Tatsache. Sie lasen die Schrift nicht mit offenen Sinnen. Sie suchten nicht Gott darin, wollten nicht auf Gott hören, Vers 40, und ihr wollt nicht zu mir kommen. Was war geschehen? Wir sind ja in der Seelsorge Jesu. Da müssen wir drauf achten. Sie haben die Bibel zur Unterstützung ihres eigenen Standpunktes gelesen, ihrer eigenen Auffassung. Sie liebten ihre eigenen Vorstellungen. Und da kann das Wort Gottes nicht in sie einbringen. Nicht? Keine Erkenntnis. Die Schrift wurde ihren Vorstellungen angepasst, anstatt dass das Wort für sie zum Prüfstein ihres Lebens wird und ihres Glaubens. Ihr wollt nicht. Nicht wahr, eine Pflanze kann nur leben, wenn sie Licht aufnimmt. So benötigt der Mensch das Licht des Wortes Gottes. Sonst kann sein Glaubensleben nicht gedeihen. Seine Erkenntnis kann nicht wachsen. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, so müssen wir uns demütig in das Licht Gottes stellen. Herr, was willst du mir sagen? Und schon steht der Feind daneben und sagt, so wörtlich darf es nicht immer. Im Paradies, da sagt die Schlange, sollte Gott gesagt haben. Ha, so wörtlich kann man es nicht immer. Und wie oft kneifen wir dann, wenn das Wort eine Stelle beleuchtet in unserem Leben, die nicht sauber ist, da kneifen wir. Man liest die Bibel theoretisch nur mit dem Verstand, und dann kann man das und jenes nicht glauben. Weil ja mein Verstand Grenzen hat. Ohne Verstand kann man die Bibel nicht lesen. Aber nur mit dem Verstand lesen, das ist falsch. Ist falsch. Ein Vater sagte auf einer unserer letzten Freizeiten, unser Pfarrer sagt den Kindern im Konfirmandenunterricht, das mit dem Engel, der den Petrus befreit hat, dürft ihr nicht so wörtlich nehmen. Da waren eben die Wächter wahrscheinlich betrunken. Aber Engel gibt es nicht. Da ist der noch größere Fehler gemacht. Man hält Gott für einen theoretischen Gott, der sich nur schriftlich geoffenbart hat. Ohne Kraft drin, nur schriftlich. Glaube und Unglaube beruht also nicht auf unserem Verstand, sondern in Richtung unseres Willens. Und ihr nehmet mich nicht an. Ist doch ein Willensakt. Also nicht in erster Linie der Verstand, sondern der Wille wird angesprochen durch die Heilige Schrift. In der Schrift ist Gott ein handelnder Gott, der sich geoffenbart hat, der sich bewiesen hat, den man erfahren kann in Jesus Christus. Die Juden beteten einen schreibenden Gott an. Und nicht den handelnden Gott. Darum erkannten sie Jesus nicht. Der Vater hat im Sohn gehandelt, als dem Erlöser. Ein Zehner, sie lesen falsch, weil sie ehrsüchtig waren. Vers 44. Wie könnt ihr glauben, so ihr Ehre voneinander nehmet? Die Schriftgelehrten und Pharisäer trachteten nach dem Lob der Menschen. Freunde, der Strick der Ehrsucht, der hindert. Sie waren so gekleidet, dass jedermann sie erkennen konnte. Das haben wir auch gesehen in dem Film gestern Abend. Jedermann kann sie erkennen mit ihren schwarzen Anziegen, mit ihren Zäpfchen geflochten. Man kann sie erkennen. Jedermann. Sie beteten so, dass alle sie dabei sehen konnten. Sie saßen auf den vordersten Plätzen. Sie liebten es von da klafft eine Kluft zwischen Wissen und Wollen und Tun. Ich habe das Wort Gottes genau gewusst und waren ehrsüchtig bis dort hinaus. Ehrsucht ist ein Glaubenshindernis. Wer sich vergleicht mit anderen, der wird im Glauben gehindert. Bin ich ebenso gut wie mein Nachbar? Ha, ich bin doch noch ein bisschen besser wie mein Nachbar. Der vernimmt nichts von der Stimme Gottes in der Heiligen Schrift. König Wilhelm II., der kam zur Untersuchung zum medizinischen Untersuchung zum Medizinalrat Dr. Grell. Nach der Untersuchung des Königs, da sagte der Majestät, sind zu stark, müssen abnehmen. Ich verordne Diät. In 14 Tagen sehen wir uns wieder, Majestät. Nach 14 Tagen wog der König 5 Pfund mehr. Majestät, wie kommt denn das? Der König sagt, ich weiß es nicht. Ich habe nach jeder Mahlzeit regelmäßig Ihre Diät genossen. Ja, wir lachen darüber. Aber es gibt Christen, die regelmäßig Gottes Wort hören, aber nur als einen Nachtisch. Ihr Leben wird von ganz anderen Dingen bestimmt und angefüllt von vielem anderen, was sie aufnehmen, was ihnen schädlich ist. Man hat sich vollgegessen mit allerlei, mit Ehrsucht, mit Selbstliebe, mit Ichhaftigkeit und Sündenlust und will dann noch Diät des Wortes Gottes. Wertlos. Ganz wertlos. Wenn's beim Suchen in der Schrift nicht um Seligwerden zu tun ist, dem bleibt die Herrlichkeit der Schrift verborgen. Zweierlei spricht Jesus aus. A, dass in der Schrift und nur in der Schrift das ewige Leben zu finden ist. Vers 41. Ich trachte nicht nach Ehre. Ich rede nicht deshalb so, weil mir's ums Recht behalten geht, weil ich unnachgiebig bin. Ich sage euch das nur, weil ich euch lieb habe und euch selig machen und retten möchte. B, das ist aber das ewige Leben, dass sie Jesus Christus erkennen. Zweimal bittet der Herr Jesus im hohepriesterlichen Gebet Johannes 17, Vers 23 und Vers 25, betet er, dass sie ihn erkennen. Christus ist das Leben, von ihm zeugt die ganze Schrift. Schon im Paradies verheißen als der Weibessame, der Schlangenträter in 1. Mose 3, Vers 15. Die erste Verheißung auf Christus. Durch das ganze Alte Testament zieht sich eine Kette der Verheißungen. Nach der Sintflut wurde Sem der Träger der Verheißung. Aus den Semiten kam Abraham, Isaac, Jakob. Von den Söhnen Jakobs war es Juda. Aus dem Stamm Juda kam David. Aus dem Hause David kam die Jungfrau Maria. Von ihm zeugen alle Propheten, der Micha, Prophet Micha, der nennt sogar den Ort Bethlehem Ephrata. Jesaja beschreibt das Opferlamm Christus in Jesaja 53. Das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten. Die Schrift zeugt von mir. Vers 39. Denn sie ist die von mir zeugen. Darum die letzte Frage noch. Wie wir suchen sollen. Wir finden in unseren Kirchen im Chor oft farbenprächtige Glasfenster. Wenn man diese Fenster von außen betrachtet, sind sie grau und wüst. Wenn man sie von innen sieht, voller Farbenpracht. Die Pharisäer suchten auch in der Schrift. Ja, sie hielten sich für der Schriftmeister und verstanden doch nicht die Schrift. Sie hingen am äußeren Buchstaben. Sie sahen gleichsam die herrlichen Glasfenster nur von außen. Sie erfassten den Inhalt nicht. Freunde, das Wort kann ich nicht verstehen, wenn ich mich nicht persönlich vom Wort ansprechen lasse. Jesus sagt ganz einfach, ihn annehmen bedeutet Leben. Dass wir glauben sollen, Gott ist so, wie Jesus es sagt, suchet. Suchet. Wir sollen forschen suchen. Durchforschen, bis auf den Grund. Jesus sehen, Jesus erleben, Jesus haben. In allem Jesus. Sie ist's, die von mir zeugen. Eine ganz gewaltige Tatsache. Der Sohn Gottes macht lebendig. Vers 19 bis 29 in unserem Kapitel. Der eindeutige Anspruch, den Jesus erhebt, dass er Menschensohn ist. der Anspruch, dass er Messias ist. Ich habe nicht nur in Worten bezeugt, sondern in Taten, in Wundern. Wunder an dem Gelähmten. Wiederholt erhebt Jesus den Anspruch, er werde die Toten auferwecken und nach der Auferstehung ihr Richter sein. Ja, er ist der Erwählte Gottes. Er spendet Leben. Deshalb suchen. Wir sollen betend suchen. Liebe Freunde, ich sage es immer wieder so, ans Bibellesen kann ich nicht hinhaspeln wie an Zeitung. Wenn ich Zeitung lese, dann lese ich die Überschriften. Da kann ich hinhaspeln, geschwind. Bei der Bibel nicht. Beten, suchen und suchen, beten. Oft ist doch so, dass mir ein Wort verschlossen ist. Ich komme nicht hinein in das Wort. Ja, da muss ich beten. Und dann wieder lesen. Und dann noch einmal beten drüber. Wilhelm Busch hat uns gesagt, dass bei ihm oft sei, wie wenn der Schlüssel verlegt wäre zu einem Wort. Das heißt man beten. Erleuchtung von oben. Denn nur sein Geist kann uns die Schrift öffnen und ins Innere führen. Wir sollen dürsten suchen mit einem inneren Heilsdurst. Herr, ich sehne mich so nach einem Gesegneten durch dein Wort. Dürsten. Einen Heilensdurst. So dürstend sucht der Kämmerer in der Schrift und er findet Christus im Jesaja. Er hatte ewiges Leben gefunden im Jesaja. Wir sollen fleißig suchen, uns dazu Zeit nehmen, Fleiß anwenden. Sonst sieht man den Weg zur Seligkeit nicht, denn der geht nur über Jesus. Wir sollen auch nicht einzelne Sprüche nur lesen. Die fettgedruckten Sprüche. Nicht nur Losungen lesen. Die können uns trösten, helfen, zurechthelfen, aufrichten. Die einzelnen Worte, aber sie helfen nicht zur Entdeckung der Bibel, dass Gott sich hineingewagt hat in unsere Menschengestalt. Woher wollen wir das denn wissen, wenn nicht aus der Heiligen Schrift, dass er der ewige Erretter, Vollender der Welt geworden ist in Ewigkeit? Das öffnet sich nicht beim Einzelsprüche lesen. Darum ein ernsthaftes, rechtes, gesegnetes Bibellesen. Auf dem Nachttisch einer 15-jährigen Tochter, da lag die Bibel. Wer sie aufschlug, fand darin ein herrliches Zeugnis vom rechten Bibellesen. Bei der 15-jährigen. Sie war mit Buntstift durchgearbeitet, angestrichen, mit Randbemerkungen versehen. Auf der ersten Seite stand mit Rotstift geschrieben, mein täglich Brot. Ist uns die Schrift das tägliche Brot? Das fragt uns der Herr in seiner Seelsorge heute. Was die Schrift dem Heiland war, das soll sie auch uns werden. Wir wollen beten. O Heiliger Geist, erwecke unsere Herzen, dass sie sich sehnen nach der Erkenntnis Jesu Christi, dass wir erfüllt werden mit aller Gotteswille. So wollst du unsere Herzen öffnen, alle Vorurteile vernichten gegen dein Wort. Du wolltest es tun, Herr, dass auch die Feinde, die uns ums Bibellesen bringen, dass sie ausgerottet werden. Herr, es ist so vieles, was uns abhält von deinem Wort, was uns wichtiger ist als dein Wort. Schenk uns Zeit für dein Wort. Deinen Heiligen Geist, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern wirkt, wozu es gesandt ist. Herr, ich freue mich an deinem Wort, wie einer, der eine große Beute kriegt. So wirst du uns dein Wort wahr machen und teuer und wertvoll. Auch in dieser Freizeit jetzt. Amen.